im Dialog zum Kreuz. Ein Podcast der Akademie Elztal im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Herzlich willkommen zur zweiten Folge zu Im Dialog zum Kreuz. Ich bin Daniel Mohr, der Leiter der Akademie Elztal und darin auch Referent für Theologie und digitalen Wandel. Neben mir sitzt wieder meine Kollegin Silke Sommerkamp.
Hallo.
Referentin für Gottesdienst und Gemeindeentwicklung, ebenso an der Akademie Elztal. Und unser Gast heute, das ist Matthias Drodowski, Pastor der Baptistengemeinde in Berlin-Wannsee.
Hallo.
Willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist. Wie gesagt, du bist Pastor. Wie lange bist du das schon?
Ich bin Pastor seit 2014. Das könnt ihr jetzt ausrechnen, müssten ungefähr 8 Jahre sein. Und ja. In Wannsee seit 2016.
Seit 2016, okay. Wo warst du vorher?
Ich war davor in Zesen, das ist ein Vorort von Königs Wusterhausen.
Ja, sehr schön. Was machst du denn derzeit am liebsten als Pastor? Also wenn du sagen müsstest, eine Sache, die interessiert mich gerade ganz besonders. Gibt's sowas oder ist alles toll?
Es ist natürlich alles toll. Manche Sachen sind noch ein bisschen toller als andere. Ich finde tatsächlich an dem Beruf das Faszinierende, diesen Wechsel, den es gibt zwischen inhaltlicher Arbeit, zwischen persönlicher Arbeit mit Menschen, die viel mit Beziehung zu tun hat, damit miteinander Zeit zu verbringen, die gar nicht immer zielgerichtet sein muss, sondern einfach in der Begegnung miteinander aufgeht. Und ab und zu habe ich es tatsächlich auch ganz gerne, mal so stumpfe Verwaltungstätigkeiten zu tun. Aber nicht nur. Also idealerweise hat es irgendwie so eine Balance oder ein Gleichgewicht.
Okay, sehr gut. Du bist nicht nur Pastor. Das zwar dann hauptberuflich, aber du bist auch Autor. Zumindest von dem Buch Glauben, Lieben, Hoffen. Also Mitautor. Rausgekommen ist das von den Bünden, von der FEG und bei uns an der EFG. Und das hat ja teilweise ganz schöne Wellen geschlagen. Das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Und wir haben gedacht, wir laden dich gerade dazu ein, weil du in diesem Buch, weil du gerade dann dazu geschrieben hast, also zum Kreuz, zur Auferstehung. Wie kam es dann eigentlich dazu, dass du angefragt wurdest?
Das müsst ihr die Herausgeber fragen, wie es dazu kam, dass sie mich gefragt haben. Auf jeden Fall wurde ich im Laufe dieses Prozesses irgendwann gefragt, ob ich Lust hätte, bei sowas mitzuschreiben. Und ich hatte Lust und dann gab es eine lange Themenliste, die einem vorgelegt wurde, wo man mal Interesse anmelden sollte, welche Themen es denn sein könnten. Und ich habe ein Thema genommen, wo ich dachte, darüber hätte ich gerne selber mal was gelesen früher. Also das wäre das erste Thema gewesen, was ich nachgeschaut hätte und dachte, wäre doch schön, irgendwie dazu was zu schreiben. So kam es dazu.
Okay.
Das heißt, du fandst es einfach mit ein zentrales Thema, was dir besonders dann auf dem Herzen liegt oder weil es dich auch herausgefordert hat mit am meisten?
Sowohl als auch. Also sind natürlich alle Themen toll und herausfordernd, aber das war ein Thema, wo ich gemerkt habe, das spricht mich an und das ist auch, also das sind auch Fragen gestellt, die mich schon länger begleiten und mit denen ich auch schon länger irgendwie im inneren Dialog, Zwiegespräch, Auseinandersetzung bin.
Okay. Ich würde da genau an der Stelle nicht nur mal nachbohren. Also ich habe ja auch die Artikel gelesen, die du geschrieben hast. Und ein Artikel hat die Überschrift, warum musste Jesus sterben? Und im Grunde steckt ja dahinter so die Frage nach der Notwendigkeit des Todes Jesu. Und Frage an dich, du kommst aus der Praxis. Ist das was dir in der Praxis begegnet? Und wenn es dir in der Praxis begegnet, wie beantwortest du die Frage, wenn Leute so auf dich zukommen? Also ist das dir schon begegnet? Und ja, was ist deine Antwort dann?
Also es ist tatsächlich normalerweise nicht die erste Frage, die Menschen stellen, wenn man sich kennenlernt oder an der Kirchentüre die Hand gibt. Aber es ist, so habe ich das erlebt, durchaus eine Frage, die Menschen beschäftigt, wenn es den Raum dafür gibt, dass diese Frage hochkommen kann. Wenn man ins Gespräch kommt und dann Leute sagen, damit habe ich mich immer auch schon schwer getan, das kann manchmal durch eine Predigt oder Ähnliches angeregt sein. Manchmal sind es aber auch Fragen, die Leute einfach von sich aus mitbringen und die dann, wenn es den Raum dafür gibt, auch gestellt werden oder artikuliert werden. Ich habe auch das Beispiel von einem guten Freund im Kopf, der sagt oder der bei sich in der Gemeinde, in seinem Kontext erlebt, dass es für solche Fragen keinen Raum gibt.
Okay.
Er aber durchaus von sich und von anderen Menschen weiß, dass es diese Fragen eigentlich gibt, aber es gibt kein Forum, wo die diskutiert werden können.
Das heißt, vielleicht auch der Raum, dass man gar nicht das fragen darf, weil es so zentral ist, sondern darf man gar nicht so hinterfragen oder...
Ich glaube tatsächlich, das Hinterfragen. Also fragen dürfte man schon, aber wenn man dann mit der Antwort nicht zufrieden ist, dann wäre es auch irgendwie doof. Und ich glaube, schlussendlich zwingt uns dieses ungeheure Geschehen da am Kreuz ja danach zu fragen, was hat es damit auf sich?
Genau, das war ja meine zweite Frage. Dann würdest du denn sagen, es war notwendig, dass Jesus gestorben ist?
Da müsste man jetzt anfangen zu differenzieren, was bedeutet notwendig? Und die Antwort, die ich geben würde, ja und nein. Also notwendig in welcher Hinsicht? Ich glaube, es war, hat sich notwendigerweise aus dem ergeben, was Jesus gemacht hat, wie er gehandelt hat, wie er gelebt hat, wie er seine letzte Woche in Jerusalem verbracht hat. Das war irgendwie naheliegend, dass es darauf hinausläuft, seine gesamte Sendung, sein gesamtes Unter- und mit den Menschen sein. War es notwendig, weil es Gottes von langer Hand gestrickter Plan war, den er vor Anbeginn der Zeit sich überlegt hatte? Nein.
Okay. Das ist ja vielleicht dann der Knackpunkt für den einen oder anderen, ne? Der sich dann auch mit einem Artikel oder so auseinandergesetzt hat.
Also das heißt, wie würdest du das differenzieren? Also inwieweit ist Jesu Sendung in diese Welt Gottes Plan oder Gottes Aktion? Und inwieweit ist sein Tod dadurch gekommen, dass er Mensch ist und dass die Gegebenheiten damals eben so waren? Also die Frage, die dahinter steckt, mit welcher Sendung ist Jesus in diese Welt gekommen oder auch mit welcher Mission?
Ja, ich finde das eine ganz entscheidende Frage, die, wenn ich es richtig verstehe, aber auch noch so auf eine Frage dahinter zielt. Also dieses, war es Gottes Plan von Anfang an, die Menschen auf diese Weise zu erretten? Mhm. Und das ist, wenn man sagt ja, dann ist Jesus aus dem Grund in die Welt gekommen, um diese Leistung zu vollbringen, sodass die Menschen dann gerettet werden können. Ja. Weil sie auf eine andere Weise nicht gerettet werden könnten, wegen Gottes Gerechtigkeit oder Ähnlichem. Das ist ja das Argumentationsmuster. So verstehe ich dieses ganze Geschehen in der Passion, in der Menschwerdung Jesu nicht. Ich glaube, dass in Jesus kommt Gott in diese Welt und damit passiert etwas mit unserem Gottesbild oder mit unserem Gottesgedanken, der kommt irgendwie ganz dicht an uns Menschen heran und kann in uns Menschen was verändern, weil wir Gott in Jesus auf eine andere Weise nahe kommen, weil es unsere menschliche Existenz in all ihren Nöten und Niedrigkeiten aufwertet, weil in dieser Niedrigkeit genau Gott erkannt werden kann. Das antwortet nicht genau auf deine Frage nach dem Warum. Ja. Aber da würde ich auch sagen, die Frage nach dem Warum, die kann ich nicht so genau beantworten.
Okay. Also. Aber ich höre da schon raus, dass für dich die Menschwerdung Christi ein besonderer, ich sag mal, Gnadenakt ist, also der etwas mit den Menschen macht. Und der Tod Jesu, der gehört zwar irgendwie dann zu dieser Menschwerdung dazu, aber ist für sich selbst genommen nicht nochmal etwas Eigenes, ganz Besonderes, also zumindest in der Wirkung, oder?
Doch, also der Tod Jesu, der gehört zu diesem, ich nenne es mal, heilsbringenden Geschehen.
Ja.
Karfreitag ist aber ein unvollständiges Geschehen. Also Karfreitag ist nur das schreckliche Ergebnis eines Lebens, das sich für die Menschen hingibt. Und ich glaube, das rettende Moment in der ganzen Geschichte, das, was die Wendung zum Guten bringt, ist nicht, dass da irgendeine Form von Zahlung stattgefunden hat, dass da irgendeine Form von ritueller Schlachtung stattgefunden hat, sondern dass Jesus wieder zum Leben erweckt wird. Also dieser Gedanke, dass in der tiefsten Not der Gottverlassenheit, ich denke da an Jesu Ausruf im Markus-Evangelium, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also die tiefste Not der Gottverlassenheit, dass sie nicht den Schlusspunkt der Geschichte bildet, sondern den Schlusspunkt der Geschichte bildet die Auferstehung und das neu gesendet werden der Jünger in dieser in dieser Hoffnung oder in dieser, diesem Ergreifen von dem neuen Leben, was möglich wird.
Okay. Ja, darf ich mal einhaken? Ja. Also, weil so der Gedanke ist natürlich, ich meine, die Jünger selber konnten ja mit dem Tod Jesu am Anfang ja überhaupt nichts anfangen. Also es ist ja im Grunde ja erst rückwirkend, dadurch, dass sie ihn als Auferstandenen erlebt haben, bekommt auch das Kreuz plötzlich für sie eine Bedeutung. Und vorher ist es eine Schmach und es ist eine Schande und es ist ja keine Verheißung, die da drauf ruht. Also ich glaube, weiß es nicht, ob überhaupt jemand sagen würde, das Kreuz ist das Einzige, was zählt, wenn man nicht die Auferstehung mitdenkt. Das ist irgendwie so. Ich habe nochmal so gedacht an diese Symbolik bei der Taufe irgendwie, dieser Gedanke, so mit Christus begraben und wieder auferstanden. Also ist das nicht letztendlich doch eine Einheit, die man sehen muss, dass damit was Neues beginnen kann, lasse ich auch was Altes los und es verändert sich was. Also dieser Gedanke auch der Umkehr, auch der Vergebung. Also ich meine, Christus kommt in eine Welt, in der es Hass gibt, in der letztendlich die Liebe, die er bringt, ja von den Menschen mit Tod beantwortet wird. Das ist ja eine Welt, die Vergebung braucht und die Veränderung braucht. Also welche Bedeutung hat das für dich nochmal so dieser Gedanke, dass in dieser Welt ja eine Menge Leid und auch eine Menge Mist auf gut Deutsch passiert und das ja auch eine befreiende Kraft ist, der Glaube an Jesu Tod und Auferstehung. Also ich würde es ja nicht trennen.
Ja.
Das ist zu viel, ne? Viele Gedanken, aber
ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz verstanden habe. Also natürlich leben wir in einer Welt, die an so vielen Stellen Erlösung braucht, die an so vielen Stellen braucht, dass Dinge gut werden können, die an so vielen Stellen braucht, dass Menschen Schuld hinter sich lassen können und Lebensrucksäcke loswerden können. Ich glaube, die Frage ist ja, wie kann das gelingen oder wie kann das passieren? Und da würde ich sagen, natürlich spielt diese große Geschichte mit Jesu Tod und Auferstehung eine ganz markante Rolle, weil das eine Botschaft ist und eine Erfahrung, die Menschen machen können, dass sie sich tatsächlich als befreit erfinden, dass sie Verhältnisse als verändert ansehen können. Und das würde ich beschreiben mit der Kraft der Auferstehung. Also dass die Not überwunden werden kann, dass in die Dunkelheit der Trauer und des Schmerzes der Auferstandene reintritt, wie es die Jünger ja erlebt haben. Und mit dieser Erfahrung dann das, was an Karfreitag geschehen ist, auf einmal neu deuten konnten. Sagen, ja, natürlich, jetzt ergibt alles Sinn, aber das hat in dem Moment keinen Sinn ergeben, sondern irgendwann kam für sie die Erfahrung so, es geht weiter. Jesus ist doch da, Jesus begegnet uns und gibt uns Kraft für neue und nächste Schritte. Erste Hälfte der Antwort. Zweite Hälfte der Antwort. Ich glaube, diese Erlösung und die Rettung, die passiert nicht dadurch, dass man irgendwas oder irgendjemanden totschlägt. Dadurch kommt einfach nur mehr Leid in die Welt. Also nicht, weil man da jetzt einen tot gemacht hat, ist die Sünde weg. Mhm. Sondern die Sünde ist da weg, wo Menschen sich als befreit erleben und wo Menschen erleben, dass ihnen vergeben wurde.
Okay, und das ist dann sozusagen auch das problematische Verständnis, was du dann anprangerst, oder? Also entweder Gott braucht in irgendeiner Weise Strafe, braucht Blut, damit er überhaupt vergeben kann. Also würdest du sagen, das ist ein Verständnis, das finden wir auch in der Bibel. Es ist aber für einige Menschen oder jetzt speziell für dich nicht mehr so auf das eigene Leben zu beziehen. Oder würdest du schon sagen, das ist tatsächlich eine falsche oder irgendwie auch destruktive Form, damit umzugehen?
Ich erlebe Menschen, für die das gar nicht destruktiv ist, die mit diesen Bildern irgendwie viel anfangen können. Ich glaube oft gar nicht so explizit, aber diese ganze Blutsemantik, die taucht in ganz viel religiöser Sprache auf, in Worship-Liedern, in Andachten, in religiösen Texten. Da taucht das immer wieder auf und das hat für viele Menschen, glaube ich, auch durchaus eine heilsame Kraft, weil das ja irgendwie so was Anfassbares ist. Da ist echt was passiert, da ist Blut geflossen, da wurde bezahlt und Jesu Blut wäscht mich rein. Und das, ich glaube, das hat für Menschen durchaus eine heilsame Wirkung. Ich kann mit diesem Bild nichts anfangen. Ich weiß, es findet sich in der Bibel auch an diversen Stellen. Ich glaube tatsächlich auch, es ist keine religiöse Semantik, die eigentlich Menschen heute reicht, weil die aus einer anderen Denkvoraussetzung kommt. deshalb wäre mein Anliegen auch nie zu sagen, man muss diese, man darf nicht mehr so denken oder so. Gar nicht. Aber ich kann mich mit diesem Denken nicht identifizieren. Ich kann diese Bilder nicht teilen und ich kann sie nicht reproduzieren.
Okay, singt ihr als Gemeinde solche Lieder?
Ich bin kein großer Sänger vor dem Herrn, das heißt, okay. Ich bin da immer frei raus. Wir haben tatsächlich Sängerinnen, die da auch sensibel sind für sowas und teilweise dann solche Strophen auslassen. Wir hatten auch teilweise schon veränderte Textvarianten, die dann da über die Folien gezeigt wurden. Aber klar, natürlich kommen solche Lieder auch vor.
Ja.
Ja, und so da gibt es auch keine inhaltliche Zensur von mir, dass wir sagen, dieses Lied können wir nicht singen, da kommt das Wort Blut vor oder so.
Der Klassiker in dieser Diskussion, das ist ja wahrscheinlich dann in Christ Alone. Also da gibt es ja diese Passage, wo es dann heißt, and on the cross where Jesus died, the wrath of God was satisfied. Also der Zorn Gottes wurde gestillt, als Jesus am Kreuz starb. Und das wurde dann von einigen Leuten umgetextet, wurde dann aber, soweit ich weiß, von den Autoren nicht als Variante akzeptiert. Da hieß es dann, the love of God was magnified. Also die Liebe Gottes wurde nochmal besonders herausgestellt am Kreuz.
Was, also das eine wäre klassische Satisfaktionstheorie und also dass der zornige Gott eine Wiedergutmachung brauchte, um seinen Zorn besänftigt zu bekommen und das ging nur durch ein perfektes Opfer. Das andere, dass da die Liebe glorifiziert wird, da kann man ja auch durchaus kritische Anfragen stellen. Also inwiefern wird darin die Liebe groß gemacht, dass Gott seinen Sohn hingibt oder ist es eine reine Selbsthingabe, aber warum dann so? Also da kann man ja auch kritische Anfragen stellen. Mhm. Ich glaube, dass man immer wieder zu dem Punkt kommt, dass man merkt, man bekommt, wenn man ehrlich ist, dieses ganze Karfreitagsgeschehen gedanklich nicht in den Griff. Also man kriegt das nicht rationalisiert, man kriegt das nicht glatt gebügelt. Und ich empfinde oft diese vermeintliche Notwendigkeit, wir sind als Menschen getrennt von Gott, da muss ein Preis bezahlt werden, dann ist die Brücke da und so weiter. Das empfinde ich als ein Glattbügeln. Musste ja so sein. Wenn man damit die ganze Welt hätte erlösen können, da hätte ich es auch gemacht. Und wahrscheinlich jeder anständige Mensch auch. Also das ist so ein Rationalisierungsversuch.
Ja. Also das sind ja jetzt beides ein Stück weit Extreme. Also ich karikiere jetzt mal, was mir auch so in den Gemeinden begegnet, also dass man einmal die Position hat, naja, so das Leben von Jesus, das war ja so ein bisschen Vorgeplänkel, eigentlich kommt es auf das Kreuz an, auf den einen Moment, wo Jesus gestorben ist, dafür wurde Jesus dann überhaupt auch Mensch, für diesen einen Moment, um eben ein Opfer für die Sünde der Menschen zu sein. Und die andere Seite wäre dann zu sagen, naja, ach, gut, dass Jesus gelebt hat, nur schade, dass er so früh gestorben ist. Also wo es dann wirklich darum geht, Jesus als Mensch, der uns neue Wege zeigt, der ein ethisches, ein moralisches Vorbild ist. Das sind vielleicht so die beiden Richtungen, aber was liegt auch ein Stück weit dazwischen, frage ich mich.
Ja, würde ich jetzt nochmal nachhaken, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe. Ist Jesus für dich ja nicht nur einfach ein Mensch, nicht nur ein Vorbild, sondern dir ist ja wichtig, dass Gott uns in Christus, allein, dass ich von Christus rede, drückt ja schon aus, dass es für mich nicht irgendein Mensch ist. Also, dass Gott uns begegnet in Jesus. Und das heißt, eigentlich ist für mich das schon das Wunder, weil du sagst, das kriege ich gedanklich nicht hin. Ich kriege das ja auch schon nicht hin, ja, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Das sind Dimensionen, wo ich immer an den Punkt komme und denke, okay, wenn dieser Gott wirklich der Schöpfer ist, der mich geschaffen hat, dann muss er ja ein bisschen mehr auf dem Kasten haben als ich selber und ich muss nicht alles verstehen können. Das heißt, man kommt an so einem Punkt, wo man nicht versteht, warum manches so ist, wie es ist, aber wir leben ja in der Tradition oder aus einer Erfahrung heraus, wo Menschen das, was sie über Jesus gehört haben, wie ihnen Gott persönlich begegnet ist, auch wenn das ganz unterschiedlich ist, dass es letztendlich ihr Leben verändert hat, dass da eine lebensverändernde Kraft ist. Und ich finde, das ist ja das Spannende. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber ich finde das auch okay. Ja, also ja, egal. Ja. Also, nee, also doch, eigentlich ist die Frage für mich, das nach dem Gottesbild, was dahinter steckt, auch. Also ich merke ja so, ich weiß nicht genau, was das mit meiner Frage vorher zu tun hatte, aber dieser Gedanke, wir tun uns schwer damit zu sagen, da ist ein Gott, allein, dass ich so über Gott rede, finde ich ja jetzt schon wieder anmaßend. Aber Gott ist jemand, der es braucht, dass da jemand stirbt oder da muss was bezahlt werden. Wir kommen einfach an Grenzen unseres Gottesbildes. Und eigentlich ist es ja schon in der Bibel, gerade im Neuen Testament, angelegt, dass Gott den Feind liebt, dass wir die Feinde lieben sollen, dass er ein vergebender Gott ist. Also diese Spannung steckt sozusagen in der Bibel selber schon drinne.
Vielleicht muss man andersrum ansetzen, also und sagen, da sind Menschen, die dieses Ereignis mit ansehen, miterleben und dann auch deuten müssen. Und wir Menschen, der praktische Theologe Wilhelm Gräb hat das so schön gesagt, wir Menschen sind sinnproduktiv. Wir wollen Sinn produzieren. Wir wollen in den Dingen, die passieren, die uns vor die Nase fallen, irgendwie einen Sinn erkennen. Und ich glaube, wenn schlimme Dinge passieren, das ist schlimm. Und nochmal eine Spur schlimmer ist, wenn wir nicht gedanklich darauf zugreifen können und uns das nicht erklären können. Und ich glaube, wir Menschen haben oft den Reflex zu sagen, passiert was Schlimmes, aber für irgendwas wird schon gut sein. Aber Gott wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Und ich glaube, mit diesem Reflex wird oft auf Karfreitag geschaut, weil es nicht wirklich auszuhalten ist, dass das war's, dass das mit Gott in Einklang zu bringen ist, dass Gott diesen Preis fordert, dass die Menschen so böse sind oder dass es überhaupt keinen Sinn ergibt und Jesus einfach nur stirbt, weil Pontius Pilatus wirklich Freude daran hatte, Leute abzumurksen in großer Zahl. Deswegen wurde er später dann auch abgesetzt. Mhm. das ist ja sinnlos, das ist ja schrecklich, das ist ja nochmal eine Spur schlimmer. Und dass deshalb Deutungen in dieses Geschehen reingelesen werden. Und damit und da stand natürlich dann den Jüngern und später auch den Schreibern im Neuen Testament mit den ganzen Opfervorstellungen aus dem jüdischen Hintergrund, stand denen ein wunderbares Interpretament zur Verfügung, dass sie sagen können, genau so können wir es verstehen. Jetzt ergibt alles Sinn. Natürlich, der Tod Jesu ergibt es Sinn. Und dann in der weiteren Folge, glaube ich, ist dann an vielen Stellen in der Christenheit der Fehler passiert, dass man sich darauf so sehr beschränkt hat und das zum Eigentlichen erklärt hat. Und natürlich gehört das Leben Jesu in Gesamtheit dazu. Sein Leben, wie er gelebt hat, als Vorbild, als Heiler mit den Menschen und als derjenige, der sich in dieses schwer verstehbare Geschehen stellt, mit seinen Peinigern mitgeht, am Kreuz seinen Feinden vergibt. Das gehört zusammen. Und dann natürlich auch der Jesus, der dann seinen Freunden wieder begegnet hinterher und die auf einmal merken, oh, es geht weiter.
Aber was ist dann das Geschehen, das die Welt in ein Vorher und ein Nachher teilt? Also wir leben im Jahr 2023 nach Christus. Damit ist natürlich nicht sein Tod, sondern seine Geburt angepeilt. Und trotzdem wird ja in der Christenheit gesagt, dass mit Jesus etwas passiert ist, was die Welt verändert hat. Was ist das?
Der Philosoph Slavoj Žižek, der fragt unter Rückbezug auf Hegel, wer starb am Kreuz? Starb am Kreuz? Und er sagt, am Kreuz starb der Gott des Jenseits selbst. Und ich glaube, dass in dieser atheistischer Philosoph, aber sehr klug, dass da ganz viel drinsteckt. Nämlich, dass an Karfreitag ein bestimmtes Gottesbild stirbt. Dass ein bestimmter Gottesgedanke stirbt. Nämlich der von einem jenseitigen Problemlöser-Gott, der über den Dingen steht, davon nicht bewegt und berührt ist, der die Welt planmäßig irgendwie von Anfang bis zum Ende führt. Ich glaube, dieser Gott stirbt an Karfreitag. Und das, glaube ich, trennt die Welt, die sich auf Gott bezieht, oder vielleicht auch nur die Welt, die sich auf Jesus bezieht, trennt es in ein Vorher und in ein Nachher, weil da ein Gottesbild dekonstruiert wird und dann in der Auferstehung ein Gottesbild rekonstruiert wird. Und wir, darf man nicht sagen, es müsste irgendein Heresiealarm losgehen, keinen anderen Gott haben, aber ein verändertes Bild von Gott haben.
Mhm. Wobei der Gedanke der Auferstehung ja schon wieder diesen Siegesgedanken auch hochhält. Also wenn man es so als ganzheitliches Geschehen sieht, mir selber ist immer der Gedanke, dass nicht einfach jemand anders stirbt, so nach dem Motto, Gott schickt da jemand anders, sondern in Christus ist Gott selbst gegenwärtig. Also Gott leidet selber und dieser Gedanke, dass ihm sozusagen nichts an Leid in dieser Welt fremd ist, sondern er in dieses Leid eingeht, auch wenn ich es nicht begreifen kann, das ist für mich was sehr Tröstliches. Aber es ist ja auch die Überwindung des Todes. Also der Gedanke der Auferstehung hat doch dann auch wieder diesen Hoffnungsgedanken, dass Gott stärker als das Destruktive ist. Ist das dann wirklich ein neues, anderes Gottesbild? Also ich weiß nicht, du hast gerade das Allmächtige so in Frage gestellt, aber Auferstehung hat auch einen Gedanke, dass am Ende wird es gut. Das ist so ein bisschen diese Hoffnung, oder?
Ja, also da kann man sich das natürlich auch genauer anschauen, was ist, also wie versteht man die Auferstehung? Mhm. Und ist die, also und auch da finden wir, finde ich, im Neuen Testament ein breites Zeugnis. Ich finde ganz bewegend, Entschuldigung, die Art und Weise, wie im Markus-Evangelium von der Auferstehung gesprochen wird.
Okay.
Nämlich so gut wie eigentlich gar nicht. Also Jesus ist auferstanden und dann kriegen die Jünger, die Jüngerinnen am Grab eine Botschaft übermittelt, er wird euch begegnen. Mhm. Geht, lebt euer Leben in Nachfolge dessen, den ihr kennengelernt habt, und geht euch nach Galiläa voraus. Mhm. Und sendet damit die Jüngerinnen und Jünger in ein neues Leben hinein. Es gibt natürlich im Neuen Testament auch die Texte, die nicht nur weitere Geschichten mit dem Auferstandenen erzählen, sondern auch nochmal das Motiv der Himmelfahrt mit einbringen, dass Jesus in den Himmel erhoben wird und von da jetzt die Welt regiert und am Schluss die Lebenden und die Toten richten. Da hat man dieses Motiv rehabilitiert. Also da kommt dann das Motiv der Auferstehung zurück in den, nicht der Auferstehung, der Allmacht, zurück in den Gedankengang. Mhm. Ja.
Wobei das natürlich, also so wie ich dich verstehe, glaube ich, ist es dir auch wichtig, dass dieser Glaube an Vergebung und Auferstehung nicht zu einer Passivität bei den Menschen führt, sondern eher zu einer Aktivierung sozusagen, dann doch auch genauso wie Christus Liebe gelebt hat, das in diese Welt zu bringen. Also selber dem auch nachzufolgen und nicht einfach nur zu sagen, gut, dass das, was ich am Mist baue, mir vergeben ist und ich dann irgendwann gerettet bin, das wäre ja so eine sehr passive Haltung. Aber auch wenn ich in dieser Welt an Ungerechtigkeit leide und nicht nur einfach sage, na gut, dass da jemand für gestorben ist, sondern ich möchte mich jetzt auch selber senden lassen, selber mit hineinnehmen lassen in diese Mission Gottes, komme ich ja an meine Grenzen. Und dann ist es doch auch ein Hoffnungszeichen zu wissen, ich muss das aber nicht alles schaffen, weil ich es auch nicht schaffen werde. Aber ich bin so ein Teil von vielleicht von so einem System, guten System, Reich Gottes, was damit angefangen hat. Ist das für dich ein Hoffnungsbild oder was gibt dir denn Hoffnung, dann jetzt hier in dieser Welt Christ zu sein, Mensch zu sein?
Also was mir tatsächlich keine Hoffnung, will ich so krass sagen? Vielleicht, ja.
Okay.
Also was mir tatsächlich keine Hoffnung gibt, ist irgendwie die Vorstellung einer postmortalen Wiedergutmachung. Mhm. Den Gedanken finde ich zwar ganz reizvoll, dass die Bösen eins draufkriegen und die Guten
gerettet werden.
Fünf-Zimmer-Apartment im Himmel oder so mit Zimmerservice. Das ist schon irgendwie schön, aber es gibt mir tatsächlich in meinem Hier und Jetzt keine Hoffnung, keinen Antrieb, irgendwie weiterzumachen. Auch nicht die Hoffnung auf oder die Vorstellung, dass mein Schaffen zu einem größeren Gelingen beiträgt. Dafür bin ich viel zu pessimistisch und viel zu wenig überzeugt von meinem eigenen Tun, dass das zu einem großen Gelingen mit beiträgt. Was mir tatsächlich Hoffnung gibt, dass es eine Umformulierung oder eher eine Umformulierung eines Gedankens, den ich bei dem französischen Philosophen Alain Badiou, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gefunden habe, der, wenn er nicht ein atheistischer Philosoph wäre, von dem ich sagen würde, der spricht über Auferstehung und Nachfolge, der davon redet, dass im Leben von Menschen ihnen widerfahren kann, dass sie, also ihnen ein Ereignis widerfahren kann. Er spricht im Prinzip von einem Gnadenereignis. Ich würde sagen, das sind die Momente, wo den Menschen, wo sie mit dem Auferstandenen in Berührung kommen, wo Christus was in den Menschen auslöst. Und solche Ereignisse, die für Menschen ganz bedeutend, ganz zentral, ganz wegweisend sind, die gibt es. Die erleben Menschen, die treten von außen an Menschen heran. Und da würde ich für mich sagen, ja, stimmt. Und für ihn, er formuliert dann die Aufgabe, das macht er tatsächlich unter Rückbeziehung auf Paulus, dass er sagt, Hoffnung, bei Paulus ein bisschen eigenwillig interpretiert, aber total interessant finde ich, sagt er, ist Treue zu diesem Wahrheitsereignis. Also dran zu bleiben an dem, was einem widerfahren ist, was man erlebt hat, wo man von Christus affiziert wurde und dazu die Treue zu halten. Und Treue mag so ein bisschen in Verruf gekommen sein als Begriff, aber das finde ich mich einen total stärkenden, hilfreichenden, mutmachenden, hoffnungsspendenden Gedanken zu sagen, meine Hoffnung besteht darin, an der Liebe, die mir Christus entgegengebracht hat, dazu treu zu bleiben. Das kriege ich ganz gut hin an vielen Tagen. Mhm. Viel besser, als mir vorzustellen, dass mein Tun und Handeln irgendwie zu einem großen Gelingen beiträgt.
Ja.
Also ich würde da tatsächlich auch noch einmal anknüpfen am Reich Gottes. Das wäre ja nochmal ein Ansatz, der beides zusammenführen kann. Also Reich Gottes und Kreuz ist geschehen. Wenn man jetzt ein Stück weit davon weggehen will, dass Jesus am Kreuz die Strafe Gottes erlitten hat, aber dass er am Kreuz die Konsequenz der Sünde erlebt hat, also dass sich an ihm zeigt, was es heißt, wenn Menschen auf sich selbst gerichtet sind, was es heißt, wenn Menschen einander nicht lieben, sondern sich in Hass begegnen. Also dass jemand stirbt, der unschuldig ist, ja so unschuldig, wie es eigentlich nur geht, der Gutes bewirkt hat und trotzdem dort am Kreuz landet. Durch die verschiedenen Arten der destruktiven Mächte, durch die Menschen. Aber wenn man auch an Gethsemane denkt zum Beispiel, wo Jesus dann zu seinen Gegnern sagt, die da kommen, jetzt ist eure Stunde gekommen und die der Mächte und Gewalten. Also, dass es auch Mächte und Gewalten gibt, die uns Menschen in irgendeiner Weise gefangen halten können und dazu dann, dass Jesus über diese Mächte am Kreuz einen Sieg errungen hat. Also das Christus-Victor-Motiv. Kannst du damit was anfangen?
Total. Also ich finde das eine sehr schöne Formulierung. Meine Rückfrage wäre jetzt, also wie hat er da den Sieg errungen? Weil diese Strukturen, dieses Böse, diese Mächte und Gewalten gibt es ja immer noch. Also ja. Auf welche Weise funktioniert dieser Sieg?
Also ich würde mal behaupten, zum einen, dass es erst einmal dargestellt wird am Kreuz. Also dass es offenbar wird mit der Sünde und gleichzeitig es offenbar wird, was Gottes Reaktion darauf ist. Also eben, dass er nicht mit Rache reagiert. Und genau, und deshalb ist es für mich auch ganz besonders wichtig, dass Jesus oder Gott hier auf Macht verzichtet. Also er bestraft nicht, sondern er bietet Vergebung an. Und aus dieser Vergebung heraus, da entsteht etwas Neues, was sozusagen von Jesus in die Menschheit fließen kann. Das wäre dann für mich auch die Kombination aus Tod und Auferstehung von Jesus.
Ja, ja. Also kann ich viel mit anfangen. Ja.
Weil es würde ja auch dem Zorn Gottes eine andere Interpretation geben, ne? Weil wir ja ganz oft, also ich glaube, das ist auch das, was diesen Gedanken von Zorn Gottes irgendwie, da stellt man sich so einen, weiß ich nicht, je zornigen Menschenvater sonst wie vor, der sich über was ärgert, aber dass Gott selber zornig ist auf das, was destruktiv in dieser Welt ist, das ist ja eine Vorstellung, ja, weiß ich nicht, die finde ich auch wieder tröstlich, dass mich einer sieht und weiß, was destruktiv ist, auch wenn, ja gut, ich persönlich vielleicht gar nicht so viel Destruktives erlebe, sicherlich viel, viel schlimmere Situationen in dieser Welt gibt, aber dass Gott sieht, finde ich auch tröstlich, oder?
Ja, also das Spannende ist ja, finde ich, und da könnten wir nochmal drauf kommen jetzt, Gott sieht da was, aber er sieht es nicht nur, sondern er macht etwas damit. Aber was macht er damit? Könntest du das irgendwie für dich fokussieren, Matthias?
Also ich fand dieses Stichwort des Machtverzichts ganz wichtig. Also dass Gott eben nicht die Macht hat oder nutzt, um das einfach so aus der Welt zu schaffen, sondern dass sich Gott in Jesus da hineinbegibt und in das Tragische an Karfreitag in dieser Gewalt untergeht. Und dann aber in dem Motiv der Auferstehung zeigt es, es gibt eine Gegenmacht zu dem Bösen auf dieser Welt. Es gibt eine Gegenmacht, es keimt was auf, es kann was Neues entstehen. Es gibt eine Hoffnung für ein Danach. Und durch diesen Blick von hinten her, also dass man sagt, ach, es ist was Neues entstanden aus dieser Not, erkennt man, glaube ich, da an Jesu Handeln, sieht man, da ist einer reingegangen, der hat voller Liebe für die Menschen gehandelt, der hat auf Macht und Widerstand verzichtet in dem Ganzen, der ist da zum Opfer geworden, also zum Victim, und hat das ausgehalten für seine Freunde, für uns Menschen. Und da empfinde ich das ist so ein kraftvolles Bild, da empfinde ich so ein Motiv von Bezahlung, von Sühnopfer als eine schreckliche Banalisierung des Ganzen.
Da wäre ja dann tatsächlich auch noch zu differenzieren, finde ich. Also was trägt Jesus? Wenn wir von Schuld und Bestrafung sprechen, dann hat das so ein Stück weit den Charakter, dass Gott ein Gesetz gibt und wenn es dann übertreten wird, dann muss es bestraft werden. Das Problem hat dann aber in gewisser Weise Gott. Also Gott braucht die Bezahlung oder eben den Kreuzestod Jesu als Stellvertretung dafür, damit er vergeben kann. Eine andere Betrachtung wäre dann zu sagen, dass am Kreuz etwas bezahlt wird, was einfach der Lohn der Sünde ist, also die Konsequenz der Sünde. Also schon etwas, was dort dynamisch herausfließt und nicht etwas, was von außen bewertet und dann ja entsprechend eingeordnet werden müsste.
Also Lohn im Sinne von Ergebnis.
Ja. Konsequenz, Folge. Als ja. Konsequenz vielleicht, ne? So fällt mir so bei der Kindererziehung ein. Ich strafe nicht, aber wenn sie selber das und das machen, gibt es manchmal Konsequenzen oder so. Da muss man dann auch mit leben. Ich weiß aber nicht, ob das Bild trägt an dieser Stelle.
Also es ist zumindest brüchig, finde ich, weil es keine logische Konsequenz ist, dass Jesus stirbt. Also ja. Konsequenz ist ja. Gerade die Verbindung von, das habe ich im Erziehungsseminar gelernt, die Verbindung von dem, von der Tat mit der logischen Konsequenz daraus. Ja. Das Kind räumt den Teller nicht ab vom Tisch, dann steht er halt zum Frühstück schmutzig immer noch da. Das wäre die Konsequenz, also keine Strafe. Strafe wäre, wenn ich ihm den Teller auf den Kopf haue.
Okay.
Und genau dieser logische Zusammenhang ist bei Jesus ja nicht gegeben. Also Menschen tun was Böses, Idee, dann könnten wir ja Jesus totschlagen.
Also für mich steckt da ein Stück weit das Bild dahinter, dass in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen eigentlich der Mensch mit den Konsequenzen der Gottesferne leben müsste, aber es am Kreuz irgendwie Gott macht und das dann wieder etwas für die Menschen eröffnet. Also schon jetzt in Bezug auf die Ewigkeit. Aber wie genau ist natürlich die Frage.
Ich merke immer wieder, da kommen wir an so einen Punkt, wo wir auch versuchen, was zu erklären, was wir am Ende, glaube ich, einfach nicht wirklich erklären können. Ne? Ich weiß nicht, diese Gedanken sind ja in dem Sinne nicht fremd. Die wirst du ja auch immer wieder hören. Ist dieser Gedanke, dieses schon jetzt und noch nicht, also diese Spannung, da kommt noch was und trotzdem bin ich jetzt ganz hier schon, in der Gegenwart Christi verändert sich was, ich bin in der Liebe Jesu. Hat das für dich eine Bedeutung oder ist dieser Jenseitsgedanke was du so ganz von dir weisen würdest? Weil du es vorhin auch so betont hast, dass sich das ja nicht tröstet, ne? Wenn das was kommt.
das sind ja zwei Fragen.
Das sind so Fragen, viele Fragen,
in einer. Schon. Also zur zweiten Frage zuerst. Zu sagen, dass mich etwas nicht tröstet, macht keine Aussage über die Existenz dessen. Okay. Darüber kann ich keine Aussage treffen. Schauen wir mal. Aber die Vorstellung eines Jenseits hat für mich Stand heute in meinem Hier und Jetzt keinen tröstenden Charakter. Das sieht für andere Menschen ganz anders aus und ist für sie Grund ihres Daseins und gibt ihnen die Kraft für den nächsten Schritt im Leben. Und dann hinzugehen und sagen, gibt's aber nicht, wäre ja völlig, mit welcher Berechtigung? Diese Berechtigung hat kein Mensch. Das ist eine persönliche Aussage, das ist für mich.
Hat ja auch was mit der Lebenssituation vielleicht zu tun, wann es tröstlich ist und nicht. Also genau. Das ist ja aber nochmal eine Klarstellung, die hilft. Und
Das andere, schon jetzt und noch nicht, das ist, glaube ich, eine Grundsituation, in der wir Menschen leben. Also, dass wir in uns erleben können, dass da Dinge geworden sind, sich verwandelt haben, dass wir hier sind, in diesem Moment, so wie wir sind. Und wenn wir zurückblicken, dann sind wir jetzt andere, als wir schon mal waren. Und wenn wir das unser Leben christlich deuten, dann entdecken wir, dass wir durch Jesus andere sind, als wir vormals waren. Und dass wir aber trotzdem nicht, also weder mit uns selbst irgendwie ganz identisch sind oder vielleicht noch nicht mal vollständig im Reinen mit uns selbst oder noch nicht die sind, die wir sein könnten, dass diese Welt nicht die ist, die sie sein könnte, das, was im Werden ist. Und ich glaube, der Glaube an Jesus, der Glaube an Gott, der gibt die Hoffnung, dass da was zum Guten werden kann. Und insofern würde ich sagen, dieser schon jetzt und noch nicht Gedanke, der macht auch schon ganz diesseitig unheimlich viel Sinn.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und ob man den dann in vollständiger Erfüllung auf der anderen Seite des Sticks erwartet, klar, ja, vielleicht, weiß ich nicht.
Ja, okay, ja.
Das wäre dann aber auch die Hoffnung, die du Menschen, also die du als Pastor oder überhaupt als Christ allgemein, die du den Menschen weitergeben würdest, wenn du ihnen von Christus erzählst. Wie würdest du das konkretisieren?
Ich glaube, ich habe so erlebt für mich, dass der Glaube an Jesus mich und mein Leben verändert hat, dass es mir Kraft zum Dasein gibt und von dieser Kraft und Hoffnung und Erfahrung will ich gerne Zeugnis geben. Punkt.
Okay. Hättest du das vor 10 oder vor 20 Jahren anders gesagt? Also wie weit hat sich auch dein Verständnis da entwickelt oder beziehungsweise verändert?
Das hat sich natürlich entwickelt und das hat sich verändert und ich bin auch sehr theologisch gemeindeklassisch aufgewachsen und habe jeden Karfreitag die klassische Sühnopfertheologie kennengelernt, mitbekommen, durfte meine Sünden auf den Sündenzettel schreiben und ans Kreuz nageln und so, volle Programm. Ich habe aber damals schon, ohne dass mir die präzisen Argumente dafür zur Verfügung gestanden hätten, gemerkt, dass das für mich nicht stimmig ist, dass da irgendwas, dass vielleicht meine kleinen Banalitäten, die ich auf diesen Zettel schreibe, nicht ganz einen Nagel wert sind oder was auch immer. Also das ist ja so ein Unbehagen an der Deutung und habe dann da mich immer wieder mit beschäftigt, auch im Studium und insofern jetzt mit den 10 Jahren, da müsste ich tatsächlich rechnen, aber kam irgendwann zu dem Punkt, dass ich angefangen habe, für mich nach anderen Deutungsmustern zu suchen und auch welche zu finden und damit bin ich nicht fertig und immer noch dazu lernender und gehe auch schwer davon aus, dass ich in ein paar Jahren hoffentlich besser und präziser, aber hoffentlich trotzdem nicht umfassender Antwort darauf geben würde. Es für mich so formulieren, dass ich selber damit was anfangen kann.
Ja.
Und das hat sich natürlich gewandelt im Laufe der Jahre. Aber dieses Grundunbehagen an dieser klassischen Bezahlung, Sühnopfertheologie, ja, das ist geblieben. Die Art und Weise, wie ich für mich formuliere, was es mir dann positiv gewendet bedeutet, da bin ich weiter lernender.
Ja, vielen, vielen Dank, Matthias. Das war wirklich erkenntnisreich, fand ich. Wir haben einen weiten Blick geworfen. Also vielen Dank dafür, dass du dich in den Dialog hier begeben hast. Der Dialog ist auch das Stichwort für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt, wie schon in der letzten Folge, die Möglichkeit, Fragen einzureichen. Also hier auch an Matthias und auch an die anderen Dialogpartner. Passenden Kanäle dazu, die findet ihr auf der Webseite der Akademie Elztal.
Genau, vielleicht ganz wichtig, also nicht Matthias wird jetzt demnächst ganz viele Mails beantworten, sondern wir werden dich wieder einladen und andere Podcast-Gäste, die ja demnächst auch mit uns hier einen Podcast aufnehmen und gemeinsam dann nochmal mit euch zusammen Gespräch führen und dann wollen wir die Anregungen, die jetzt vielleicht die Zuhörer uns per Mail schicken, aufgreifen und sind gespannt, was da so an Ideen und Fragen kommt.
Vielen Dank für die Einladung, für das angenehme Gespräch und ich freue mich dann auf das Wiedersehen.
Vielen Dank euch.